Hello und herzlich willkommen zu Folge Nummer 22 mit Tabea. Wir sprechen über Wut, Ärger und Zorn. What? Los geht's. Hallo Berlin, this is der Podcalling. Hier ist Dennis. Hi Tabea.
Hallo.
Mann, ey. Ich hätte niemals gedacht, als ich diesen Podcast gestartet habe, dass ich tatsächlich mal so viele Fernaufnahmen mache. Ich habe mich schon jetzt daran gewöhnt, dass ich irgendwie 36 Kopfhörer auf dem Ohr habe und irgendwie immer nur die Leute im Kasten sehe. Aber so ist es gerade. Hey, Tabea, wie geht's dir?
Ganz gut. Schön, ja, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich sehr. Es ist schon lange geplant übrigens. Ich habe irgendwann mitbekommen, dass du dich mit Wut, Ärger und Zorn auseinandergesetzt hast. Und ich habe gemerkt, das triggert bei mir auch was an. Hat mich wütend gemacht. Ja, genau. Richtig sauer gemacht. Ich habe im Vorhinein darüber nachgedacht, sauer ist auch irgendwie eine lustige Bezeichnung, ne, für das, was man da irgendwie empfindet. Warum das ausgerechnet sauer heißt. Aber
gibt's ein paar witzige Sprichwörter dazu.
Ja, kommen wir gleich mal drauf. Sag mir doch mal eben, Tabea, dass, wenn du jetzt hier wärst, würde ich dir dein Lieblingssommergetränk kredenzen. Du hast im Vorhinein schon gesagt, muss ich mir das jetzt etwa selber kaufen? Und ich habe gesagt, yep.
Das sind doch die schwäbischen Wurzeln. Ja.
Was trinkst du am liebsten im Sommer?
Ich trinke tatsächlich am liebsten so ein schönes Aperol Spritz. Und das verbinde ich auch sehr mit Sommer, weil das glitzert dann so schön in der Sonne. Stimmt. Und diese Farbe ist einfach herrlich. Ja, jedoch habe ich es mir nicht selber gekauft, weil ich es nicht mehr geschafft habe gestern und heute ja Feiertag ist. Aber ich habe noch eine Sektflasche gefunden, die ich geschenkt gekriegt habe. Von dem her ist mein Getränk heute Sekt.
Sehr gut. Hast du es auch da? Ja. Ja, prima. Guck mal, ich habe aber was von, zumindest was in der Farbe gleich ist, weil ich habe gedacht, eins, cheers. Mein Lieblingssommergetränk ist unter anderem so alles, was so Pink Grapefruit ist. Mhm. Also ich habe mir einen Pink Grapefruit Drink gemacht. Prost.
Wüsselchen.
Ohne Alkohol. Aber ich finde es mega, dass du es dir richtig, also sie hat es jetzt gerade in einem Kristallglas sich wirklich kredenzt, finde ich sehr, sehr gut. Ja. Also auf dich. Tabea, die Leute kennen dich nicht. Sag uns doch mal, was müssen wir über dich wissen? Warum bist du in Berlin? Was machst du so beruflich? Und so weiter.
Okay. Was muss man über mich wissen, finde ich echt eine schwierige Frage. Also warum ich in Berlin bin? Tatsächlich habe ich irgendwann gemerkt in meinem Studium, okay, ich fange nochmal von vorne an. Tatsächlich habe ich Theologie studiert, vorher Kinderkrankenschwester gelernt und Krankenschwester. Mhm. Und komme ursprünglich aus Stuttgart-Schwaben und bin fürs Studium in den schönen Ruhrpott gezogen.
Ja.
Da auch, ich glaube, 5 oder 6 Jahre gelebt. Und ich habe während dem Studium irgendwann gemerkt, dass ich gerne in einer Netzwerkarbeit irgendwann mal tätig sein werde oder werden will. Und habe gedacht, ja, so NGOs und so, das findet man eher in Berlin. Also das ist die Kurzversion, warum ich in Berlin gelandet bin. Und dann genau nach dem Studium ein paar Dinge auch passiert sind, sodass ich gedacht habe, okay, ich glaube, mich zieht es in die große Stadt, obwohl ich nie in Berlin wohnen wollte.
Alright. Und jetzt arbeitest du dort?
Ja. Ich arbeite jetzt, genau. Ich habe dann angefangen, nochmal in der Pflege zu arbeiten, weil sich da, also die NGOs-Plätze sind ja auch schwer umkämpft, gerade bei so spendenbasierten Werken. Und dann bin ich nochmal in die Pflege, auf die Frühchenstation mit den ganz Kleinen.
Hui.
Ja, und dann habe ich 450 Euro Job gehabt bei Micha Deutschland. Da hatte ich auch im Studium schon ein Praktikum. Und sehr darauf gehofft, dass sich das in dem Jahr so entwickelt, dass ich da vielleicht irgendwann mehr arbeiten kann. Und jetzt ist endlich soweit gekommen. Seit diesem Monat, ja, seit April, seit letztem Monat, bin ich jetzt 70% da angestellt und ab nur noch so 2-3 Schichten noch in der Pflege.
Cool. Und sag mal für alle HörerInnen, die das jetzt nicht wissen, unbezahlte Werbung, was ist Micha Deutschland?
Oh. Ja, Micha Deutschland, das ist ein Netzwerk, eine Bewegung, ein Verein, die Themen der sozialen Gerechtigkeit und Schöpfungsbewahrung, Nachhaltigkeit leidenschaftlich, kreativ und vom Glauben her kommend aufarbeiten. Und ich sag immer, oder ich merke auch immer wieder, dass es auch einfach viel Bewusstseinsarbeit ist. Wir haben nicht ein Produkt, wir haben nicht irgendwie eine Not, die wir adressieren, wir haben das Anliegen, dass vor allem auch Christen ja einfach verstehen, dass sie da drin einen Auftrag haben und eine Wirkkraft. Mhm. Und das machen wir viel über Bildung, über Workshops und auch ja über unser Netzwerk eben. Haben so Lokalgruppen in ganz Deutschland, die sich da lokal engagieren, mit Politikern sprechen, austauschen, Gemeinschaft haben. Genau.
Schön. Also ich bin großer Fan von Micha, weil ich also erstens viele der Aktionen total wichtig finde und das wirklich auch spannend ist zu sehen, was ihr macht und wie ihr das macht. Das ist super konstruktiv und trotzdem den Finger in die Wunde legend, aufarbeitend, und dieses Bewusstsein kriegt man auch durch gute Informationen von euch. Ich finde das richtig, richtig cool. Leider ist das hier nicht unbedingt unser Thema, aber es gibt eine kleine Kurve dazu, weil wenn es um Strukturen verändern geht und so, dann sind wir fast so beim Thema. Wir sprechen heute über Wut, Ärger und Zorn. Und zwar, weil du ist das eine Bachelorarbeit gewesen, drüber geschrieben hast? Ja, ne? Warte, ich habe mir den Titel aufgeschrieben. Die Bachelorarbeit heißt Mensch, ärgere dich doch, das transformatorische Potenzial von Ärger, Wut und Zorn. Ja. Genau. Sehr, sehr spannend, weil, und das hat mich tatsächlich so getriggert, du hast darüber gesprochen, dass das eigentlich positive Gefühle sein können. Sie werden oft negativ beurteilt oder verurteilt. Mhm. Das findet man in ganz unterschiedlichen Strukturen, Umgebungen, Systemen, auch dem kirchlichen System, was wir beide kennen. Und du hast es irgendwie dann auch, glaube ich, umformuliert. Man kann bei YouTube einen ganz coolen Vortrag von dir, wo du deine Bachelorarbeit präsentierst, deswegen bin ich ein bisschen vorinformiert, angucken und redest darüber. Und das hat mich tatsächlich herausgefordert, weil ich selber gemerkt habe, das ist auch tatsächlich voll mein Thema. Also wir reden jetzt vielleicht zwei Betroffene, die aufgewachsen sind in Systemen, die einfach total geprägt haben, das darfst du nicht, das sollst du nicht, das sind schlechte Dinge, dein Gott will das nicht oder so. Mhm. Und hast da irgendwie so einen eigenen Prozess gemacht, den man auch in der Bachelorarbeit irgendwie wiedererkennen kann, hast aber, finde ich, in dieser Bachelorarbeit mega cool erklärt, warum das wichtig ist und auch irgendwie so angeteasert und auch sogar noch, und das finde ich richtig cool, du hast sogar gesagt, es ist auch gar keine neue Idee. Es gibt schon Vorbilder, große Leute, von denen man das gar nicht denken würde, die das auch so finden. Unter anderem, ich drop das jetzt mal, das ist deine Leistung, aber ich kopiere es jetzt. Do it. Gandhi und Luther, die du hast zwei Zitate von denen gebracht, die gesagt haben, Wut, Ärger und Zorn sind richtig, richtig gute Sachen. Ich drop die Zitate gleich nochmal, aber sag mir mal, bevor wir da reingehen, wie bist du da hingekommen, dass du sagst, ich will ich will das Thema für meine Bachelorarbeit?
Mhm. Ja, das war ein langer Weg und ich habe diesen Weg auch oft verflucht während dem Schreiben, dass ich mich diesem schweren Thema angenommen habe, aber ich wollte genau einfach etwas, das mich wirklich interessiert und nicht irgendwas schreiben, wo ich dann halt meine 2 kriege, fertig. Und es war auch echt eine schwere Geburt. Und eigentlich hat es so angefangen, als ich viele Jahre vorher, als ich in Ruanda war, dass ich so über mein Gottesbild so gestolpert bin. Da hatte ich so einen Moment, wo ich einfach so einen Realisationsmoment hatte, wie heftig das irgendwie ist, dass diese Auswirkungen vom Völkermord und wie viel Leid passiert und wie viel Schreckliches passieren kann, so gespürt habe in diesem Land. Und dann natürlich auch das erste Mal aus meiner Bubble raus, im wohlhabenden schwäbischen Dorf. Und auf einmal habe ich Freunde und Familie in Ruanda, die existenzielle Kämpfe haben und Not und Leid. Und ich war damit einfach so überfordert. Und ich habe dann in mein Tagebuch irgendwann geschrieben, irgendwie sowas wie, oh Gott, ich wärme mich an der Glut deines Zorns.
Hast du reingeschrieben?
Ja, genau. Und okay. Ich hatte, weiß nicht, ich hatte so einen Moment, wo ich irgendwie, genau, da irgendwie so einen Dialog mit Gott hatte und ich auf einmal gemerkt habe, boah, mich tröstet es gerade irgendwie zu wissen, dass Gott darüber nicht nur traurig ist, sondern auch wütend. Und irgendwie Jahre später kam mir das wieder, und zwar während meines Praktikums bei Micha. Da hat dann IJM, die sich ja gegen Menschenhandel und Sklaverei einsetzen, so einen Vortrag in der Gemeinde gemacht und haben halt die Fakten gezeigt und total gutes Storytelling und alles. Und am Schluss hat sich so eine Dame gemeldet und hat dann irgendwie gemeint, gibt es da jetzt eine Liste, wo man sich also wo man jetzt weiß, wo man faire Klamotten herkriegt? Oder ich mache das jetzt so schwäbisch, die war gar nicht schwäbisch.
Das geil, dass du es gerade auch so nachmachst. Dankeschön, ja. Das ist sehr anschaulich. Bisschen Hörspiel.
Aber ich habe mich halt gefragt, das war gar nicht die Sache, was sie gefragt hat, aber was mich da so irritiert hat, war das Wie, dass sie so total resignativ erschlagen, irgendwie, ja, so in der Art, und gib mir jetzt ein To-Do, wie verhalte ich mich denn richtig? Und okay. Ich habe halt irgendwie gemerkt, so, warum bist du darüber nicht, also irgendwie hat sich da was quergestellt. Und das war so der zweite Punkt, wo ich gemerkt habe, warum kommt da nicht dieses kräftige, okay, Veränderung und inner Stärke und ich will da was dran ändern und ich bin emotional da gerade richtig impacted, dass es Menschen irgendwie, dass es heute immer noch gibt, Sklaverei und das in Kombination mit dieser Gottesbildgeschichte, dass ich gemerkt habe, boah, also einfach nur einen seufzenden und einen traurigen Gott, das gibt mir gar nichts, wenn es wirklich um so existenzielle Not geht und Strukturen. Und dann habe ich gedacht, interessant, auch dass ich in meinem Studium nie was über den Zorn Gottes gelesen habe und dass aber im Gegensatz dazu auch immer diese Liebe und ganz viel Betonung auf Gefühlen liegt, aber bestimmte Gefühle wie diese Ärger und diese Wut nie einen Raum gekriegt haben, auch in meiner bisherigen Prägung. Und der Spur bin ich dann mal gefolgt.
Sehr cool. Ja, ich habe das bei mir selber auch gemerkt, das hat auf jeden Fall was mit dem Gottesbild zu tun, weil man beigebracht bekommen hat, dass das Emotionen sind, die von mir als Christ gar nicht so gewertet werden, sondern es sind eher Verfehlungen. Sobald du, das hast du auch in dem Vortrag gesagt, in deiner Bachelorarbeit also geschrieben, dass das Problem häufig ist, dass man, das ist ja nicht nur Kirche, sondern auch Erziehung, dass man so beigebracht bekommt, das ist was Negatives so, ne? Also schon allein so Sätze auch, sei doch nicht böse. So, ne? Das ist so, also ich meine, offensichtlich kann das gar nicht sein, so, ne? Jetzt sei doch nicht sauer, so, jetzt sei doch nicht wütend, so. Also es ist halt eigentlich ein, dass dieses Gefühl darf es nicht geben, so. Ich habe lange Zeit gedacht, eigentlich ist es gut. Wahrscheinlich auch zu anderen Leuten gesagt und so, stolper da jetzt auch manchmal drüber in Erziehung und Gemeindearbeit und sowas, ne? Und ich merke, das ist so eine Sache, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie bringt es nicht weiter. Das andere ist aber noch ein ganz anderer Aspekt, nämlich so, es gibt einen Freund von mir, der hier bei mir in der Gemeinde ist und der sagt, du predigst immer Liebe, Liebe, Liebe. Und ich merke immer so, ja, bin ich halt auch von überzeugt, so, ne? Ich weiß aber, was er meint. Also er findet das auch an sich ganz gut, hat er mir auch mal gesagt. Aber es gibt ja immer den Vorwurf, dass es halt, wenn so nur über Liebe gepredigt wird, dass es sowas hat von Harmoniesoße drüber kippen und dass es vielleicht nicht ehrlich ist, so, und dass es doch auch noch was anderes geben muss. Und ich dann irgendwann gemerkt habe, naja, aber das andere kann für mich nicht sein, so das Gegenteil von Liebe ist jetzt mal ganz klar und deutlich zu sagen, wie hier der Hase läuft oder so, ne? Das ist oft so der Wunsch dahinter, wenn Leute das kritisieren. Ich habe meinen Freund jetzt nicht so verstanden, aber dass Leute sagen, die Prediger in die Liebe, Liebe, Liebe predigen, die sagen dann auch häufig so, das ist so die Lösung für alles so. Und eigentlich müsste es aber auch klare Ansagen geben oder man müsste doch mal irgendwie eine klare ethische, moralische Vorstellung von was haben. Und ich merke, das ist doch gar nicht das Gegenteil von Liebe. Und Liebe ist doch eine Emotion. Also was ist denn wirklich das, was euch noch fehlt? Also jetzt mal nicht im Gegenteil gedacht. Und dann bin ich darauf gekommen, dass ich merke, es ist mein Bild von Gott und auch von dem ist nicht rund. Und dann machten sich so auch bei mir ganz viele Synapsen aufeinander zu und ich habe gemerkt, krass, ja, im Studium habe ich irgendwann mal was über das Buch Hosea gemacht, wo Gott durch einen Propheten eigentlich sagt, du voll Gottes, du bist das Letzte, du Hure, also so richtig sauer ist. So, es gibt zwar dann im letzten Kapitel doch nochmal so eine Liebeserklärung, das passiert ja immer bei den Propheten, dass Gott dann am Schluss sagt und so, ach, ich mag euch aber trotzdem so. Aber ich würde, habe das lange Zeit echt immer tatsächlich so im Gegenteil verstanden und nicht, das gehört zusammen so, ne? Also das ist so. Das eine ist ein Gefühl und das andere ist auch ein Gefühl und das ist einfach erstmal da. Punkt. So, ne? Da geht's schon mal los. So. Ja.
Ja, und irgendwie verrückterweise kennen wir das ja alle aus dem Privatleben. Also wir würden ja alle nicht sagen, dass wir, wenn wir mal auf unseren Partner wütend sind, was ja dann meistens der Fall ist bei den Menschen, die uns wirklich nahestehen, dass wir da schneller interessanterweise wütend werden, weil wir uns sicherer auf der Beziehungsebene
Ja, genau.
fühlen. Dass es dann heißt, wir lieben sie nicht. Aber genau was du sagst, ist halt ein großes sozusagen Ergebnis auch von der Bachelorarbeit, dass das ein großes Problem ist, gesellschaftlich auch und aber auch theologisch, dass wir Liebe als, also den Zorn und Wut als Gegenteil von Liebe verstehen. Genau, und ich habe halt gemerkt, dass ich glaube, dass, also ich habe gemerkt, Resignation ist eigentlich das Gegenteil von Liebe. Und da muss man nicht weit gucken, um das zu verstehen. Da muss man nur gucken, wie geht man mit seinen eigenen Kindern um. Also, wenn es einem egal wäre, wenn die auf die Straße rennen, das typische Beispiel, da wird man sie auch vielleicht auch mal kurz schimpfen und sagen, habe ich dir schon 100 Mal gesagt. Das ist gefährlich, weil ich dich so liebe, bin ich so sauer jetzt gerade über diese Aktion.
Ja, genau. Ja, und da geht es ja direkt ums Ganze, ne? Es geht ja direkt um die Haltung. Also sauer zu sein und zu vermitteln, das darf aber auch sein, oder sauer zu sein und einfach die Leute zu überrollen oder davon überrollt zu werden oder eigentlich was zu tun, was man gar nicht darf und so und selber das so noch als Klemmer zu empfinden, da wird es schon ziemlich komplex und auch schnell, ja, irgendwie wirklich grundsätzlich existenziell, ne, für viele Menschen. Okay, aber nochmal zurück zum Anfang. Kannst du mal sagen, wenn wir über Wut und Ärger und Zorn reden, hast du eine gewisse Vorstellung davon, was das ist oder was da gemeint ist mit?
Naja, ich habe das ja in vielen Duden gewälzt.
Ja.
Also ich habe irgendwann bin ich zu diesem Sammelwort aggressive Emotionen gekommen, weil es natürlich je nachdem, wo man nachschaut, ganz anders beschrieben wird. Und Aggression in sich wird mittlerweile, ist auch sehr umstritten in der Psychologie, aber mittlerweile meistens beschrieben als erstmal komplett wertneutral, gezielt auf etwas zugehen mit dem Wunsch der Veränderung. Und da dachte ich schon mal so, aha, es war schon mal der erste, also die Psychologie allein anzuschauen, was sind eigentlich diese Emotionen? Das fände ich irgendwie eine Definition, wo ich dachte, einfach mal ganz wertneutral stehen zu lassen. Ich gehe gezielt auf etwas zu mit dem Wunsch der Veränderung. Und dann unterscheidet eben die Psychologie auch zwischen dem konstruktiven Potenzial. Was will eigentlich, warum haben wir eigentlich als Menschen diese Emotionen? Was wollen die eigentlich? Warum brauchen wir die eigentlich? Das wäre das konstruktive Potenzial, aber auch das destruktive Potenzial. Wo liegen die Gefahren, gerade im Zwischenmenschlichen? Und das ist sozusagen die Aufgabe, da gesellschaftlich und in unserem eigenen Umgang mit diesen mit diesen Gefühlen mal erstmal einen Schritt wegzukriegen, das erstmal wertneutral zu sehen und dann aber auch zu entscheiden, aha, es gibt dieses Potenzial in mir, dass es konstruktiv ist, es gibt aber auch das Potenzial, dass es destruktiv ist. Und das konstruktive Potenzial, also warum wir das eigentlich brauchen, diese Emotionen sind da dafür, dass wir Selbsterhaltung und Selbstentfaltung schützen. Erstmal Punkt.
Ah, okay.
Dass wir Grenzen wahren und dass wir sagen, also dass wir so eine, ja, viele beschreiben das auch als ganz wichtige Lebenskraft, als Energie, die uns hilft, das Leben, das ist wieder interessant, in Angriff zu nehmen. Wir sind nicht Opfer der Umstände, wir dürfen mitgestalten. Dafür brauchen wir diese Emotionen.
Das fand ich übrigens einen
Und
mega, mega, mega coolen Punkt. Also da habe ich an dem Vortrag schon total viel gelernt, dass Ärger, die Emotion, also wie so eine Art Sprit ist für den Tank in die Zukunft. Also das würde man ja niemals denken, ja. Aber du hast ein Zitat gebracht von Verena Kast. Warte mal, ich lese mal jetzt kurz vor hier bei meinen Aufzeichnungen. Ich bin ja vorbereitet. Wer sich ärgert, glaubt, dass man das Leben noch ändern kann. Finde ich richtig, richtig cool, den Gedanken. Also wirklich, das so als eine Energie der Veränderung zu verstehen, weil ich gestehe, dass ich das lange, lange Zeit anders gedacht habe. Ich habe lange Zeit gedacht, Ärger ist die Blockade für Veränderung. Und Ärger und Wut und Zorn funkt wie so ein Gift in so Veränderungsprozesse rein. Das ist vielleicht auch das Destruktive, was du meinst. Das kann bestimmt auch so sein. Aber es auch als etwas Positives zu verstehen, das hat eine Veränderung, auch eine Haltungsveränderung, wenn ich jetzt mit Leuten zusammen auf dem Weg bin, zu sagen, oh, okay, du ärgerst dich, lass uns mal hingucken, woher kommt das, woher kommt ja. der Ärger, woher kommt das bei dir? Und was machen wir damit? So, ne? Also richtig, fand ich richtig, richtig cool. Das wird mir schon ausreichen.
Ich finde es auch, ich finde es immer noch richtig spannend. Also das Ding ist halt, Emotionen haben ein oder gerade diese Emotionen haben ein kommunikatives und ein Beziehungsanliegen. Und das erstmal zu checken, was sagt mir eigentlich gerade mein Ärger? Was will er mir kommunizieren? Wo wird gerade eigentlich irgendwie was gegen meinen Wert oder gegen dieses Bedürfnis nach Selbsterhaltung und Selbstentfaltung oder auch Grenzen, richtig krasses Thema bei Ärger, Wut und Zorn. Meine Grenzen wurden hier gerade komplett überschritten. Mhm. Eine hat mal gesagt, wer Frauen, die Wut abspricht, nimmt ihnen auch die Fähigkeit, sich selbst zu verteidigen. Mhm. Also super spannend und genau, einfach dieses, was du sagst, diesen Schritt zurück in der Beziehung auch und zu sagen, okay, was sagt mir eigentlich gerade mein Ärger oder was sagt der Ärger, was möchte er mir kommunizieren von meinem Gegenüber? Mhm.
Ja. Ja, ich merke das zum Beispiel auch, ich habe das schon mal öfters hier im Podcast gesagt, in der Beraterausbildung, die ich gemacht habe, lernt man ja auch genau zu gucken, wo jemand, wenn er sehr intensiv reagiert, auch so ein Punkt deutlich wird, wo so eine Veränderung liegt. Ne? Eigentlich ist es total logisch, dass wenn man intensiv reagiert, wenn Wut und Zorn da ist, dass da nicht nur irgendwie eine Verletzung liegt oder so, sondern das ist ein Punkt, wo irgendwas passieren kann. So, also eine Bekannte von mir hat mir ganz oft gesagt, wo Enge ist, da ist auch am meisten Potenzial für Veränderung. So. Und das glaube ich einfach mittlerweile total.
Wo dass Enge
das,
ist?
Also Enge im Sinne von, wenn das Leben eng wird, das ist jetzt weiter gefasst als Wut und Zorn, sondern auch da, wo es traurig ist, wo ich das Gefühl habe, oh, da muss ich durch was durch, das ist Schmerz, so würde ich mal sagen. Aber das kann man eben auch auf Wut und Zorn beziehen, glaube ich, weil das bedeutet, dass da eine Art Entwicklungspotenzial drin liegt oder eine Möglichkeit hinzugucken, was zu lernen, aber auch diese Energie mitzunehmen. So, ja. Und auch Aggression, so verstehe ich das, als eine Energie zu verstehen, die auf jeden Fall reguliert werden muss, weil sie eine destruktive Wirkung haben kann. Aber wenn sie kanalisiert wird, so, dann kann da was Tolles draus entstehen. So, ja. Also das finde ich. Und ist wahrscheinlich auch schon jetzt, wenn ich das so richtig verstehe, der Grund auch, warum man einen Bogen schlagen kann, auch zu dem, was du jetzt machst bei Micha und auch, ne, also so Strukturen zu sehen und zu merken, das geht nicht, darüber bin ich sauer, das ist ungerecht, ja, das ist unfair und so. Mhm. Und da tatsächlich hinter zu bleiben.
Oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das energetisierende Potenzial von diesen Emotionen, das ist eigentlich der beides. Es ist halt der allergrößte Gewinn, dass es uns die Energie gibt, eine Handlung zu, also Handlungs- und Gestaltungskraft gibt. Mhm. Und gleichzeitig ist dieses energetisierende Potenzial genau das, was Angst und Schrecken verbreitet. Und ich denke auch das, was viele in der Kindheit eben als bedrohlich erlebt haben, wenn Papa oder Mama irgendwie wütend ausrasten und eben nicht so gut da drin waren, das dann zu erklären und dann wieder Beziehungsaufbau zu zeigen und zu zeigen, wenn ich wütend bin, heißt das nicht, dass ich dich nicht liebe. Oder passive Aggression, super spannendes Thema, können wir nochmal einen Eigenbogen drum machen. Ja. Kinder spüren das und wenn die spüren, die leiden eigentlich darunter mehr, als wenn Mama oder Papa mal diesen, einfach das ausspricht oder die Wut zeigt. Und ich glaube, genau, und auch gesellschaftlich, ne, Unterdrückung, Macht, irgendwelche also gesellschaftlich im Sinne von auch die ganze, also heute ist in Berlin 1. Mai, es sind ungefähr 20, 30 Demos gleichzeitig und Autos brennen bestimmt auch wieder, die Polizei tut mir ein bisschen leid. Aber natürlich hat man auch Respekt und auch einen guten Grundrespekt zu haben vor diesem energetisierenden Potenzial von Ärger, Wut und Zorn. Und es ist halt eben sowohl beides ist konstruktiv und destruktiv und wie gehen wir mit dieser Energie, die sich da in uns freisetzt, dass wir rot werden, dass unser Puls schneller geht. Mhm. Wie geht man dann damit um? Aber soweit bin ich in meiner Bachelorarbeit auf jeden Fall gekommen. Es ist halt kein Umgang damit zu sagen, ich versuche die zu unterdrücken. Ich schieb die weg von mir. Weil allein psychologisch unterdrückte Wut, die ist nicht einfach weg. Die ist eingebunkert wie so ein Hochdruckkessel. Mhm. Und die hat eine unglaubliche Sprengkraft und dann genau, gehen Abwehrmechanismen los und die Wut geht irgendwo hoch, völlig irrational, irgendwo, wo sie gar keinen Platz hat und wo es gar nicht der Ursprung ist. Zum Beispiel, das sage ich in meiner Bachelorarbeit, der liebevolle Pastor, der geduldige Pastor während dem Meeting wird dann beim Familientisch auf einmal der cholerische Familienvater, weil er diese ganze Aggression vom Meeting mit nach Hause nimmt.
Ja.
Oder sie wendet sich gegen sich selbst. Das ist super spannend, aber ich will dir das jetzt auch nicht vorwegnehmen. Vielleicht kommst du da noch drauf, dass ich hier ist dein Moment, wo du reingrätschen kannst.
Nee, ich lass dich mal ausreden.
Okay. Genau, dass Depression mit nicht gewagter Wut in enger Verbindung steht. Mhm. Also mit nicht gewagter inneren aggressiven Impulsen.
Ja.
Finde ich super spannend, was ja meine ganze Grundthese war. Warum reagieren wir resignativ und depressiv auf die ganze Schrecklichkeit der Welt, oft als Christen, wenn wir doch allen Grund haben, also gezielt auf etwas zuzugehen und mit dem Anliegen zur Veränderung. Ja, also entweder die Wut wendet sich irgendwo auf Schleichwegen in passive Aggression und der Konflikt kann nicht bearbeitet werden. Es ist einfach nur eine Vergiftung der Stimmung. Oder sie wendet sich eben völlig explosiv woanders hin. Oder sie wendet sich gegen ein Selbst. Und das ist eigentlich dieses Worst-Case-Szenario, weil du wirst einfach in deiner Lebenskraft gehemmt und wirst immer depressiver, immer resignativer und hast immer weniger das Gefühl, du kannst irgendwas verändern an deinem Leben oder an der Situation.
Ja, ich merke, dass ich die ganze Zeit im Kopf auch die aktuelle Situation natürlich habe, ne? Und wo man das, finde ich, nicht nur gut nachvollziehen kann, sondern, also das muss ich einmal kurz sagen, so dieses Wort wütend ist ja gerade in aller Munde und neuer Hashtag und so, also die Verbindung aus müde und wütend halte ich auch für eine sehr gefährliche Mischung, so, es wird immer so ein bisschen drüber gelacht, ne, so, ich bin wütend, aber ich glaube, das ist tatsächlich ja, dass du das, also in der Arbeit super gut aufgezeigt hast und es macht so viel Sinn, auch mit diesen Beispielen, dass es eine, wenn man sich's vorstellt wie eine Energie, die man in den Tank drückt, irgendwann ist der Tank voll und dann platzt es halt so. Und wir können nicht, du kannst nur eine bestimmte Zeit wütend sein und wenn du müde bist noch dazu, also eigentlich gar keine Kraft hast und diese Energie irgendwo wartet, so, dann hast du wahrscheinlich auch wenig Kontrollmechanismen, also die Energie ist dann ja nicht dazu da, es zu regulieren, das hast du ja so als Ausweg gesagt, ne? Dass man sagt, es geht darum, es wäre gut, das sozusagen zu regulieren, das zu lernen, wie man das kann und so. Aber das ist auch nochmal so ein riesiges Thema. Wie geht das eigentlich? Wie kann man das lernen, seine Wut, seine Energie da zu fokussieren? Kommen wir bestimmt auch gleich zu. Aber das ist so das eine, dass ich gedacht habe, mir fällt es auch jetzt gerade auf. Deswegen finde ich, ist das Thema auch aktuell sehr spannend. Wie gehen wir damit um? Ein großer Schritt ist auch, finde ich, erstmal zu sagen, schön, dass du das sagst, dass du wütend bist. Ich finde es aber nicht witzig, sondern ich nehme es total ernst. Ja, also ja, wenn du das so sagst. Und der zweite Schritt ist, ja, wir haben ja auch hier und da jetzt gerade schon gesprochen über Glaube und Kirche. Und ich merke schon, dass, wenn ich so die letzten Folgen im Podcast so zurückdenke, haben einige Gästinnen immer gesagt, naja, ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel im Lobpreis oder in der Kirche an Ritualen viel mehr da sein könnte, wo sowas drin vorkommt, Klage und solche Sachen. Und manche von den Gästen haben auch einiges ausprobiert, ne, und gesagt, naja, also wir machen das mal und das kommt dann auch wirklich gut an. Aber ich würde jetzt mal gesamtkirchlich sagen, wir sind davon weit weg, dass es irgendwie etabliert ist. Also da ist tatsächlich so dieses Liebe, Liebe, Liebe etwas. Und ich empfinde es nicht als negativ, will ich nochmal dazu sagen, das ist eine gute Botschaft und die Botschaft. Aber wenn es um Emotionen geht und um emotionale Verarbeitung und emotionale Wirklichkeit, dann könnten wir da noch eine Schippe drauflegen, wo wir Leute mit hineinnehmen, auch in einem Gottesdienst oder so, ne? Die Wut. Ja, und das hat eben auch was damit zu tun, wie wir alle persönlich drauf sind. Insofern, ja, für mich ist das, was du gesagt hast, schließt sich der Kreis auch nochmal, weil immer wenn das dann Leute in der Folge gesagt haben und gesagt haben, es ist total wichtig, dass wir da mal drüber Klage sprechen, es ist total wichtig, dass wir mal in der Kirche, habe ich immer gedacht, ja, finde ich an sich auch eine gute Idee, aber ich habe immer gedacht, ist es denn auch notwendig? Also so, und das hat mir tatsächlich nochmal, als du das jetzt schönerweise in einer Bachelorarbeit dargestellt hast, tatsächlich auch nochmal vor Augen geführt. Es hat eben auch ein, wenn wir es nicht tun, kann das auch echt nach hinten losgehen, ne? Persönlich, ja, strukturell, systemisch, wie auch immer. So. Ja, crazy. Ich muss mal eben die beiden Zitate loswerden, damit ja, wir, damit ich das jetzt, ich vergesse das sonst und dann sagen Leute, was ist das denn für ein Podcast? Anteasern, ich habe zugehört und nie kam es. Also ist aber wirklich spannend auch, weil es das so schön zusammenfasst. Gandhi hat gesagt, Wut ist etwas Gutes. Sie treibt einen an, damit man weiterkommt an einen besseren Ort. Ohne sie hätten wir keinerlei Motivation, sich einem Problem zu stellen. Wut ist die Energie, die uns zwingt, zu definieren, was Recht und Unrecht ist. Also crazy. Weil gerade dieser letzte Satz, es ist die Energie, die uns zwingt zu definieren, was Recht und Unrecht ist. Da habe ich gedacht, das brauchen wir auch noch mal mehr. Also die Wut den anderen zuzugestehen und zu sagen, ich sehe, du bist wütend so, aber warum bist du wütend? Lass uns mal hingucken. Was ist die Veränderung, die du brauchst, so, damit es nicht in bloße Gewalt geht, so, oder sich in destruktive Gewalt umsetzt, so. Und gleichzeitig aber auch bei mir in meinem Leben nicht nur dieser Gewaltaspekt und das Destruktive, sondern auch, an welchen Stellen ist es auch wichtig, hinzugucken und klar zu benennen, das ist Unrecht, das geht nicht. So, ja, weil wir, also ich sagen würde, schon viele Mechanismen kennen, das einfach nicht zu tun. Also, ja gut, also hat die Person gesagt, aber kann ich so stehen lassen? Irgendwie so, hä? Aber ich spüre doch, du bist wütend. Ja gut, also die Situation, wenn es eine Einzelsituation bleibt, so, ne? Also so eher so Vermeider, ja, schlichter und so weiter. Naja, und Luther, das muss ich auch noch sagen, Luther hat gesagt, ich habe kein besseres Werk, denn Zorn und Eifer, denn wenn ich wohl dichten, schreiben, beten und predigen will, so muss ich zornig sein. Da erfrischt sich mein ganzes Geblüt, mein Verstand wird geschärft und alle unlustigen Gedanken und Anfechtungen weichen. Crazy Typ.
Ja, bei Luther ist es auch irgendwie so zweischneidig, dieses Zitat, wenn man auch nicht alles so geil fand, wofür was er denn
richtig,
so gemacht hat und so. Aber ich finde Gandhi dafür eigentlich ein richtig gutes Beispiel, weil er so das, ja, das Symbol des gewaltlosen Widerstands ist. Und das Zitat habe ich aus einem Buch, das hat sein Enkel geschrieben, der gesagt hat, er hat sein ganzes Leben irgendwie immer so ein Problem gehabt oder war einfach so ein Hitzkopf und hat so ein Problem gehabt mit Emotionsregulation, ist immer überall angestoßen. Und eben Opa Gandhi hat ihm dann einen Umgang damit beigebracht und hat gesagt, das musst du gar nicht bekämpfen, aber lass mal da hinschauen, ist das eigentlich was Gutes und wie kannst du das für das Gute nützen und wo kommt es eigentlich her und welche Veränderung brauchst du so? Und das erschließt einem halt einfach, wie man mit dieser Emotion Wut ganze Systeme verändern kann und das nicht in Gewalt und in irgendwie ja brennende Autos enden muss. Mhm. Und das finde ich ein super spannender Weg und ein Ausblick. Und da wünsche ich mir wirklich mehr emotionale Kompetenz in Christenkreisen. Und warum das da irgendwie nicht so ausgeprägt ist, das habe ich eben auch untersucht, irgendwie phänomenologisch. Mhm. Aber da, das war ja so mein, warum reagiert die so resignativ? Jetzt muss ich halt auch noch faire Klamotten kaufen, dann das nach meiner stillen Zeit abhaken als Christ. Warum darf das nicht an dich rantreten und du kriegst eine Gestaltungskraft? Genau.
Ja. Ja, du hast gesagt, eigentlich wäre es schön, wenn, oder das war so dein Anliegen, dass es einerseits so eine Gestaltungskraft bekommt und gleichzeitig nimmst du wahr, in kirchlichen Systemen, auch gesellschaftlichen Systemen kann man bestimmt ausweiten, gibt es aber so diese Vermeider oder auch Verbote zu Wut und Zorn und du wünschst dir eine emotionale Kompetenz. Wie erlangt man die denn?
Ja, also ich glaube, ein Riesenpart ist, auch was die psychologische Literatur gezeigt hat, ist, das einmal anzuerkennen, dass das zu deinem Menschsein dazugehört und es nicht abspalten von deinem Selbstbild. Und da gehört dazu, dass du auch nicht nur denkst, also nicht nur das konstruktive Potenzial, endlich sagt mir jemand, Wut ist gut, also kann ich jetzt in meiner WG ein paar Ohrfeigen verteilen, sondern dass du durchaus anerkennst, da gehört auch, das ist auch eine Schattenseite, ich bin fähig, Menschen auch zu verletzen, ich bin fähig, in dieser Wut auch ungute Dinge zu tun. Aber erstmal diese Integration davon, das gehört zu meinem Menschsein und das ist wichtig und gut. Mhm. Und dafür genau, gibt es nicht nur psychologisch, sondern auch biblisch gute Argumente dafür.
Ja.
Und dann anzufangen, eben, glaube ich, diesen kleinen Moment einzubauen, wenn man merkt, man wird wütend, kurz innezuhalten und zu überlegen, okay, was will mir meine Wut gerade eigentlich sagen? Mhm. warum werde ich eigentlich wütend? Weil man fängt, glaube ich, schnell an zu projizieren und zu sagen, ja, irgendwie einfach nur beim anderen zu sein und bei der Situation, aber man versteht selber gerade gar nicht, warum bin ich gerade so aufgebracht? Mhm. Und sich diese kleine Frage mal zu stellen, warum bin ich eigentlich, also was macht das mit mir, was will mir meine Wut sagen, was würde ich gerne anders haben, was ist das Anliegen der Veränderung? Mhm. Und dann damit umzugehen und einen angemessenen Ausdruck zu finden. Mhm. Also man kann sich so eine Emotionsregulation vorstellen wie so eine Wippe. Auf der einen Seite sitzen eben dieser Drang nach Selbsterhaltung und Selbstentfaltung. Mhm. Kennen wir auch alle Menschen, die sich gefühlt immer auf den Schlips getreten fühlt, egal was sie sagen, die sind dann sehr stark ausgeprägt. Mhm. Und auf der anderen Seite sitzen die prosozialen Gefühle wie, ey, ich will dazugehören, ich möchte die Empathie, Liebe, all das. Und die zwei sind halt bei der Emotionsregulation in der Wippe. Mhm. Und ich glaube, emotionale Kompetenz heißt, wenn die beiden miteinander wippen und miteinander agieren und nicht die eine in der Luft hängt und man nur noch wütend ist und nur noch auf Selbsterhaltung und Selbstentfaltung die ganze Zeit pocht, aber auch bitte die andere Seite nicht, wo man nur noch ständig seine Emotionen hemmt und runterschluckt und die ganzen prosozialen Gefühle das Gewicht kriegt und dann selber irgendwann krank wird. Also auch selbst chronische Erkrankungen hängen damit zusammen, können damit zusammenhängen, wenn man sein Leben lang immer irgendwie sich diese Emotionen nicht erlaubt hat.
Ja.
Und dann abwägen miteinander und dann passiert es automatisch, glaube ich, dass man angemessenen Ausdruck um einen angemessenen Ausdruck ringt im täglichen Leben. Mhm. Und ich finde, also genau, ich lerne das in meiner WG, ich lerne das in meiner Beziehung, ich lerne das mit Freunden, immer mit der Prämisse, die ich mir selber erlaubt habe oder erarbeitet habe, ich darf auch wütend sein und du darfst mich auch mal ankotzen. Und richtig krass wird's dann am Ego, wenn man merkt, ich darf dich auch mal ankotzen. So, ich halte es mal aus, wenn du mir gerade sagst, ich finde dich gerade voll anstrengend, du strengst gerade voll an oder ich finde dich gerade scheiße oder das, was du tust oder sagst, verletzt mich oder wenn jemand gegenüber wütend ist und ich schaffe es erstmal stehen zu bleiben und sagen, okay, die Emotion ist bei ihm und ich frage mich jetzt, was sagt deine Emotion gerade über dich, was ist dein Kommunikations- und Beziehungsanliegen da drin?
Ja.
Wenn wir diesen Stopp schaffen, dann wird man, glaube ich, immer kompetenter im Umgang mit diesen Gefühlen.
Ja, das ist, glaube ich, ein total wichtiger Punkt. Also ich kann da total, neudeutsch sagt man, relaten. Weil ich das Gefühl habe, ich habe auch irgendwie gelernt, wenn der andere sich ärgert, dann hat es sofort eine Bedeutung für mich. Und ich jetzt neu lerne, nee, nicht unbedingt. Also der andere ärgert sich so, das klingt immer so Meta-Ebene, wenn ich sage so, ich lasse das erstmal so stehen, aber das ist tatsächlich etwas, was eine Kompetenz ist, die ich gerne hätte und die ich allen anderen gerne beibringen will, die das lernen möchten, dass man sagen kann, du ärgerst dich, das heißt nicht automatisch, ich habe was falsch gemacht oder hier ist was falsch gelaufen, sondern ob was falsch gelaufen ist, können wir rausfinden, aber andersrum, hier ist irgendwie was, hier ist irgendwas deutlich geworden, was ein Veränderungspotenzial hat und vielleicht ja nur irgendein Thema im Leben von der Person, die sich ärgert zum Beispiel so, ne? Aber wie schön das ist eigentlich, wenn jemand sagen kann, boah, ich ärgere mich gerade mega und die andere Person so stehen lassen kann, weil ich merke immer, wenn ich das beobachten kann, bei mir selber ist das ja oft schwierig, dann brauche ich Reflexionsflächen, also gute Freunde meine ich, die heißen bei mir alle Reflexionsflächen.
Wow.
Ja. nein, das stimmt nicht. Aber was ich sagen wollte war, ich beobachte dann so fatale Gespräche, tragische Gespräche, dass jemand sagt, boah, ich ärgere mich hier richtig und der andere fühlt sich sofort angegriffen und dann eskaliert das eigentlich an der Stelle, wo man hätte sagen können, stopp mal eben so, ne? Also lass uns mal eben kurz hier cool bleiben. Und einerseits denke ich immer, auch wie cool, dass es wenigstens den Schritt gibt, dass dieser Konflikt offenbar ist, weil dann ist ja auch ein Stück Wut und Ärger offenbar. Aber das ist nochmal ein anderer Schritt eigentlich, ne? Zu sagen so, lass das doch mal bei ihm oder bei dir oder bei ihr. Und dann merke ich, oh, ja, das ist tatsächlich was man üben muss wahrscheinlich. Ne?
Aber das heißt nicht, dass man da immer so voll im Zen ist, wenn das passiert.
Genau.
Sondern ich merke bei mir selber dann, also ich hatte das vor ein paar Monaten mit einer Freundin, die echt ja, sehr liebevoll und zugewandt immer und so weiter ist. Und da sind viele Dinge passiert, aber schlussendlich sitzen wir da und dann haut die, steigert die sich auch, und dann haut die und der Bär, was mich so richtig, ich, und das heißt bei ihr was, ne? Und ich glaube, mich kotzt es so an deine und so, ne? Und ich merke dann richtig, wie bei mir so der Puls schneller geht.
Ja, ja.
Also das ist ja übelste körperliche Reaktion. Flucht oder Angriff,
ja,
ne? Das sind die zwei Dinge,
ja,
die man,
ja,
dann,
genau,
macht. Und dann habe ich einmal tief durchgeatmet und nochmal tief durchgeatmet und dachte, wie geil, dass sie das erste Mal in unserer Freundschaft ihre Wut einfach zeigen kann. Und habe so innerlich so gespürt oder einfach mir so gesagt, das ist gerade richtig geil beziehungsmäßig. Das ist gerade echt, die zeigt gerade mal endlich mal ihr,
ja,
pures Menschsein.
Ja.
Weil dass da schon was schief hängt die ganze Zeit, das spüre ich ja so oder so. Also dass da irgendwas,
genau,
knistert, das ist ja diese passive Geschichte. Man spürt es auch als Mensch, dass da irgendwas auf der Beziehungsebene gerade nicht mehr float,
ja,
und nicht mehr gut ist. Und dann, ja, witzigerweise, genau, hat sie mir dann ein paar Wochen später gesagt, ey, ich glaube, du bist echt der einzige Mensch oder einer der wenigen Menschen in meinem Leben, wo ich jemals irgendwie mir erlaubt habe, wirklich meine Wut Ausdruck zu geben. Und ich denke mir halt so, verdammt nochmal, sei wütend, wenn unsere Freundschaft das nicht aushält, unsere Beziehung, dann, ja, das ist mein Anspruch an Beziehung, das ist immer noch safe.
Genau.
Wir dürfen einander wütend sein und ich darf dich sogar auch ankotzen. Ich mute mich dir auch manchmal zu in meiner Verdrehtheit und Verquertheit und meiner Stachlichkeit, die ich auch in mir habe. So.
Ja, und wie schön wäre das, wenn wir irgendwann merken, ach, da gibt es gar nicht mehr so dieses, dieses floskelmäßige, aha, wie schön, dass du wütend bist und so, oder
ja, voll,
der Ärger ist bei dir, sondern wenn es wirklich so normal ist, im Sinne von, wir können es alle miteinander nehmen, dass man dann sagt, ah, okay, worüber ärgerst du dich denn? Also, dass es sowas gibt, das können ja Leute, wenn Leute das richtig beherrschen, das beobachte ich bei manchen Streitsituationen, da finde ich das echt, das hat sowas richtig für mich Heiliges, wenn jemand angeblufft wird und der sagt, wieso ärgerst du dich denn so? Also so mit so einer, mit so einem krassen Selbstbewusstsein da steht und sagt, wieso ärgerst du dich denn so? Und das erstmal so einfach so schon ganz intuitiv bei der anderen Person lässt, so.
Ja,
ja, oder vielleicht auch mit Puls oder wie auch immer, so, ne? Da würde ich tatsächlich gerne hinkommen und da würde ich mir auch wünschen, dass wir da mehr hinkommen, weil ich glaube, das ist auch sowas von frühzeitig diese Energie handeln, regulieren, wie auch immer man das sagen will, und es schaukelt sich eben nicht hoch, ne? Oder man nimmt es nicht mit für Jahre.
Also das wäre so mein Ding, bei einem selber zu bleiben, wenn man angegriffen wird oder wenn man diese aggressive Energie gegen einen geschleudert wird, dass man diesen Innehaltmoment hat, bei der anderen Person lässt, aber wirkliches Interesse, hey, du bist mir so viel wert,
ja,
ich möchte ja wirklich verstehen,
ja,
was dich eigentlich so ärgert und nicht gleich zu sagen, nur bei sich zu sein, was sagt das über mich, oh Gott, muss ich mich jetzt entschuldigen oder stimmt doch überhaupt nicht, also so, sondern wirklich, da ist für mich total viel Liebe drin, wenn man lernt, in dieser emotionalen Kompetenz zu wachsen, indem man sagt, genau, ich muss nicht gleich in die Verteidigung oder ich muss nicht gleich in den Angriff, sondern ich bin ganz bei dir,
ja,
und sag, okay, ich möchte es verstehen.
Das ist
und
auch,
dann kann ich immer noch auswählen, ob ich das annehme oder nicht,
genau,
oder so.
Ja, und das ist auch der, finde ich, Win oder so daran, dass man eigentlich erfährt, dass man miteinander viel mehr im Kontakt ist, als man gedacht hat. Also man denkt immer, der Streit führt uns auseinander. Man ist viel mehr im Kontakt, als man denkt. Und das ist auch so ein Geheimnis, fand ich auch einen wertvollen Gedanken in deiner Arbeit, dass du sagst, das hast du festgestellt über die Analyse an Kirchen, dass man sogar nachweisen kann, dass das einfach nicht stimmt, was wir in unserem Unterbewusstsein, in unserem Kirchlichen alle glauben, dass Wut, Ärger oder Zorn die Einheit in Gefahr bringen oder zerstören oder so. Das ist rein sachlich erstmal ein logischer Gedanke, so, ja, weil man denkt, Streit entzweit und so weiter.
Ja.
Du hast aber gesagt, nee, das ist das Gegenteil ist der Fall. Sag doch nochmal, also wir haben es gerade schon ein bisschen beschrieben, warum, aber bring es doch nochmal auf den Punkt. Wieso ist das denn nicht so? Und wieso ist das eher förderlich für die Einheit?
Also ein Punkt ist, glaube ich, dass Reibung Nähe erzeugt und Wärme. Jetzt mal philosophisch gesprochen. Und zum anderen ist es eben so, dass wir eben unser Menschsein, zu unserem Menschsein gehören die Emotionen dazu, die zeigen sich da halt. Und wenn wir eine Toleranz und eine Liebe mit unserem ganzen Menschsein kriegen, dann ist Einheit gewährt. Und dann kriege ich das auch manchmal schneller auf die Reihe zu sagen, und du glaubst jetzt mal ganz platt gesagt, Frauen sollten beim Beten immer noch ein Kopftuch tragen. Ich glaube das so gar nicht, aber ich kann das stehen lassen. Also Ambiguitätstoleranz, diese Vielfalt und dieses Stehen lassen, dass Widersprüche da sein dürfen im Zwischenmenschlichen. Mhm. Und das ist halt bei den Christen ein Riesenthema mit diesen theologischen Punkten, über die sie sich die Köpfe einschlagen. Ja. Sozusagen, und trotzdem bin ich mit ihr weit unterwegs. Die Beziehung ist safe. Wir können da unterschiedlicher Meinung sein. Und das heißt nicht, dass beziehungsmäßig was gefährdet ist. So.
Ja.
Und also da würde ich, glaube ich, auch noch kurz ein Zitat droppen, wenn ich darf.
Ja, klar.
Das schreibt der Gofi Müller in seinem Buch Ausbruch aus den Evangelikalien. Beschreibt er halt so dieses Phänomen von passiver Aggression. Das schreibt er, warte, ich krieg's vielleicht auch so zusammen. Er kommt in viele Gemeinden rein und er sagt irgendwie, was meinst du denn, warum so viele verklemmte Seelen in Gemeinden rumlaufen?
Mhm.
Die irgendwie nach außen hin Friede, Freude, Eierkuchen signalisieren, aber insgeheim die Fäuste ballen, weil die nämlich noch gar nicht fertig sind mit ihrer Wut.
Ja, ja, ich
erinnere mich. Wut, die muss nämlich weg. Mhm. Zack, ans Kreuz, schmutzig, weg. Mhm. Und es wird abgespaltet. Mhm. Und er sagt so, in diesen Gemeinden kannst du die aggressive Atmosphäre mit den Händen greifen. Und keiner weiß mehr genau, warum eigentlich. Ja. Da sind irgendwann mal, das kenne ich auch so von meiner Prägung, von meinem Heimatdorf und so, da gab es irgendwelche Konflikte Generationen davor oder so,
ja,
wo keiner Mensch mehr weiß, warum eigentlich hier so eine Spannung da ist.
Ja.
Und deswegen glaube ich, dass Einheit gefördert wird, wenn wir konfliktfähig werden, wenn wir Dinge, den Konflikt angucken können, wenn wir den anderen Menschen mal als Mensch wahrnehmen und nicht nur in der Sache. Mhm. Und der Mensch kommt halt auch raus bei den Emotionen.
Ja. Das ist ein super Punkt. Gerade also in so Situationen, die, also ich kenne sie selber auch, die so im Gemeindekontext stattfinden, gibt es auch noch viel mehr ja so eine Art, wie so eine Art Druck, das musst du jetzt aber klären, weil du Christ bist, so, ne? Oder als Christ tut man das nicht, oder ich habe ja viel von dir erwartet, aber als Christ und so, und dieser Druck ist ja so dieses lass das doch raus oder nimm doch diese Wut weg. Und ich finde sogar, es hat in dem Sinne eine Wahrheit, dass man sagen kann, es ist ja oft nicht reguliert, also es ist ja oft da richtig, wo es dann destruktiv gemeint oder rauskommt und so, aber was auf jeden Fall von der ganzen Voraussetzung nicht richtig ist, ist, dass es weg müsste, so schnell es geht. So, ne?
Ja.
Und da gibt es dann irgendwie eher so die Zitate, so lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen und solche Sachen, die dann genommen werden, um zu sagen, ja, vergessen wird aber, dass der Herr Jesus auch mal einen Tempel gereinigt hat, wird ja so nett gesagt, also auf den Tisch gehauen hat, könnte man auch noch sagen. Also der war selber total wütend und der war selber sauer, ja. Und die ganzen Psalmen, die Lieder, die hochemotional davon erzählen, wie sauer man ist, Gott, der sauer ist, und zwar in allen Facetten. Also ich finde, also wo ich immer noch drüber staune, ist ein hebräisches Wort für Zorn, finde ich ganz cool. Die haben ja oft so eine Bedeutungsebene, die sehr bildlich ist, wörtlich übersetzt mit, es kitzelte ihm in der Nase. So, das klingt so süß und so, aber ich habe gemerkt, stimmt, ich kann mir das klingt vorstellen.
Nach Corona irgendwie.
Ja, genau. Und man merkt so, Nase kitzeln kann lustig sein und so, aber es kann auch richtig einfach immer krasser, krasser, krasser werden, Zorn so. Deswegen ist halt die Frage, was ist sozusagen mein Handling damit? Ne? So. Und du hast in der Arbeit dann irgendwie damit geschlossen und hast halt gesagt, du wärst dafür, dass wir das miteinander integrieren. Du hast gesagt, das kommt auch einer Gott-Ebenbildlichkeit einfach gleich, dass man sagt, das ist doch in uns. Also es gibt ganz viele gute Gründe, auch aus theologischer Sicht irgendwie dafür zu sein. Und darüber hinaus gibt es noch Gründe, dass wir damit eigentlich die Welt bewegen können. Ja. So, ne? Warum würdest du denn sagen, ist es gut, die Welt zu bewegen? Also warum machst du das?
Durch Wut. Weil ich mit meinen Emotionen in Kontakt bin. Also ich glaube wirklich, die größte Herausforderung ist, merke ich immer wieder bei mir selber, dass ich mein Herz anlasse. Weil der Selbstschutz mir irgendwann sagt, so abstumpfen, zurückziehen.
Ja.
Und für mich kommt Engagement oder Leidenschaft und Emotionen und all das nicht aus einem Sollen. Warum sollte man sich für Gerechtigkeit einsetzen? Deswegen ist mein Job manchmal bei Micha so schwer, weil die Leute, weil ich immer versuche zu vermitteln, das ist jetzt nicht ein elftes Gebot, Leute, Nachhaltigkeit, jetzt müssen wir auch noch gucken, sondern ja. Leute, guckt in die Welt und lasst euer Herz bewegen und spürt doch den Herzschlag Gottes in euch. Und es ist eine riesen Herausforderung, sein Herz anzulassen. Und manchmal sind wir da auch überfordert und das ist auch okay. Und dann können wir auch mit der Überforderung oder sind halt wütend und so. Und einfach damit in Kontakt zu bleiben und damit im Gespräch mit anderen zu sein, im Dialog mit Gott zu sein. Aber ich finde es eigentlich eher immer für mich erschreckender, wenn ich merke, dass, also keine Ahnung, die vielen Obdachlosen in Berlin, das juckt mich eigentlich gar nicht mehr. Und ich finde immer wieder, also ich habe echt so meine eigene Glaubensreise auch, bin ich noch mittendrin. Aber die Momente, wo ich Gott wirklich nahe spüre, sind ganz oft die Momente, wo ich mit Leid und Not konfrontiert bin. Und ich wie so spüre, dass was Göttliches hier gerade fließt und mein Herz so einen Erbarmen-Moment hat und so eine Liebe hat. Und genau daraus kommt dann eben auch eine Fürsprache und auch ein Zorn. Und ja, ich glaube, ich bin auch ein Mensch, der Systeme schnell erkennt und versucht zu analysieren und gegen so große Hindernisse wie Rassismus und ja, einfach systematische Probleme oder auch in der Kirche, Streitkultur ist ein systematisches Problem. Wo werden denn in unseren Ausbildungsstätten die Pastoren in emotionale Kompetenz auch geschult und in Streitkultur und weg von diesem, das sollte man auch noch als Christ, hin zu diesem, das muss eine Transformation sein, das muss ein Wollen sein von dir selber, ich oder ein eigenes Erkennen, ja. Genau, und das sind so die Momente, wo ich merke, da wo ich, ja, viele sagen es ja auch, wo dein größter Schmerz und deine größte Freude zusammentrifft, das ist dann das, wo du auch die Wirkkraft hast und oder wo deine Gaben rein sollen. Und das ist bei mir ganz oft so strukturelle Probleme. Ich sehe die einfach schnell, ich sehe die auch in Organisationen oder sonst was und ich habe da eine Leidenschaft, die zu verändern. Dann würde ich so gerne manchmal sagen, Leute, das ist kein persönliches Problem hier gerade. Es geht nicht um Person X oder Y. Lasst uns doch mal unsere Kultur anschauen. Lasst uns die Struktur anschauen. Was ist hier das Problem? Oder Rassismus. Deswegen hast du auch mit Carla einen coolen Podcast so gemacht. So, bei sich selber mal hinzuspüren und sich zu hinterfragen und zu merken, oh shit, das System fängt ja doch an irgendeinem Punkt bei mir an und sich verändern zu lassen.
Ja, super, super cool. Vor allen Dingen dieses der Unterschied zu dem, was wir oft hören, nur über die Leidenschaft angetrieben zu sein, klammert ja einfach immer einen Teil von mir aus. Nämlich irgendwo ärgere ich mich über was oder irgendwo bin ich wütend über eine Ungerechtigkeit. Und wenn ich dann eigentlich nur gelernt habe oder da erkenne, dass das nicht richtig ist, geht ein Riesenpotenzial von dem verloren, was ich auch in der Welt eigentlich verändern könnte. Ne? Wofür ich vielleicht auch gemacht bin.
Also ich sag mal, seit ich auf diesem eigenen Weg bin, diese Bachelorarbeit geschrieben habe, lebt sich's in vielerlei Hinsicht echt leichter, weil ich endlich wieder eine Wirkkraft kam. Und davor war ich in vielerlei Hinsicht oft so erschöpft und so resignativ und ich wusste nicht, wo vorwärts und wo, und alles war so schwer. Mhm. Und seit ich diese Emotionen verstehe und mehr in mein Leben integrieren kann, habe ich auch wieder viel mehr Gestaltungsfreude und Gestaltungskraft und kann wieder vorwärts gehen. Also für mich ein riesen Gamechanger und ich wünsche mir, dass das gerade im kirchlichen Bereich, dass Ärger und Streit und Konflikt, dass das als Chance zur Veränderung gesehen wird und dass wir alle ein bisschen Platz machen für unser Menschsein und alle mal ein bisschen ausbrechen aus unserem frommen Korsett und unser Menschsein atmen lassen, weil ich glaube, dass Gott da schon drauf klarkommt. Und genau, wenn ich in die Bibel gucke, Fluchpsalme, Klagepsalme, den Jesus, der gerade gegen strukturelle Sachen wie Religiosität, da wurde er immer richtig sauer mit den Pharisäern. Ihr Schlangenbrut oder was ich, wie heute sagen, ihr Arschlöcher und keine Ahnung. Ey, krass, was ist das für ein Jesus? Da wurde der richtig wütend, wo er gesagt hat, ihr baut hier eine Struktur auf, eine Religiosität, die Menschen versklavt. Und ihr sagt immer, ihr werdet wütend über die Prostituierte. Ja, ich setze mich zu der, weil ich sehe sie ihr als ganzen Mensch. Es ist doch einfach ein Mindblowing, also ich verstehe eigentlich gar nicht, warum wir da so hinterherhinken, irgendwie diesen Reich Gottes Aspekt da irgendwie immer noch so in den Kinderschuhen zu stecken.
Ja, absolut. Also bin ich voll bei dir und ich finde, das ist tatsächlich ein sehr innovativer Gedanke. Es zu lernen, es richtig anzugehen, es da sein zu lassen. Du hast am Ende von diesem Vortrag bei YouTube gesagt, diesen Satz habe ich mir aufgeschrieben, fürs Ende. Ich finde den richtig golden. Du hast gesagt, nimm Anteil am Aufstand des Auferstandenen. Für alle Leute, die gläubig religiös sind, hat das eine große Bedeutung, weil wir ja ein großes Ideal haben, dass Jesus unser Vorbild ist. Und ich kann das definitiv sagen. Ich finde, das ist mein Ideal. Also, und zwar gerade auch diese Farben an ihm zu entdecken, zu merken, genau, der hat auch wirklich sich dagegen gewandt, gegen Prinzipien, gegen Religiosität, die unfrei macht und so, ja. Also, und dieses nimm Anteil an dem Aufstand des Auferstandenen, und dann hast du noch gesagt, für das Leben. Und habe ich gedacht, yes, das soll der Schlusssatz sein. Finde ich richtig, richtig cool. Und es ist echt ein Game Changer. Ich, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass einige HörerInnen sich auf den Weg machen und dadurch ermutigt fühlen. Schreibt uns doch mal in die Kommentare oder so, falls euch das irgendwie auch so geht oder falls euch das irgendwie inspiriert hat und vor allen Dingen vielleicht auch, worüber ihr denn wütend seid. Das würde mich echt mal interessieren von vielen, vielen Menschen. Was ist, wo steckt da eine Wut? So, also wo könnte da eine Veränderung passieren? Das würde mich interessieren. Tabea, ja.
Ich will noch eine Sache sagen, dass Valerie kennst du ja auch. Die haben so ein Konzept gemacht und das fand ich so genial, gerade wenn wir noch beim Kirchenbereich bleiben, dass sie bei so einer Veranstaltung offenes Mikro gemacht haben. Mhm. Worüber bist du so richtig wütend in der Kirche? Und dann, aber wie siehst du sie verändert? Oder jetzt kriege ich die Frage nicht mehr zusammen. Aber einmal dieses, wo darfst du wütend sein und was willst du verändern sehen? Also nicht stehen zu bleiben bei der Emotion, was wir auch oft kennen, das ist genauso destruktiv. Was willst du verändert sehen? Und das wollte ich einfach noch droppen. Wenn wir solche Räume schaffen in der Kirche, in der Gesellschaft, Wutmenschen und Gutmenschen, Corona-Leugner und wenn wir solche Räume schaffen, wo beides Platz haben darf, ich glaube, da kommen wir ein ganzes Stück weiter.
Absolut. Für das Leben. Finde ich richtig geil. Der Aufstand ist auferstanden. Sehr schön. Hast du noch Bock, ans Lagerfeuer mit mir zu gehen?
Gerne.
Sehr gut. Also, vier Aussagen, die du vervollständigst. Stell dir vor, wir gucken ins Feuer mit einem Glas Sekt. Also, erste Aussage. Ich glaube tief im Herzen an.
Die verändernde Kraft von wirklicher Nähe in Beziehungen.
Cool. Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
Angestrengtes Christsein.
Amen. Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
Ich hätte Bock, ein Buch zu schreiben. Und ich würde gerne einen Ort schaffen für Menschen, wo die da einfach irgendwie sein können und ihre Lebensbrüche aufarbeiten können und so einen Safe Space haben. Und auch neue Formen und Wege von Spiritualität entdecken dürfen. Mit vielen anderen, also mit so einer Crew gemeinsam unterwegs. Also ich, genau. Egal was es ist, das Projekt, das muss mit einfach engen, coolen Menschen umgesetzt werden.
Sehr gut. Wie auch alle wütend sein können.
Ja, Mann.
okay, und ich hätte Bock auf einen Drink mit
Brené Brown.
Oh, spannend. Ich bin auch ein Fan.
Ja.
Richtig cool.
Sie ist so die Vorreiterin für mich, was emotionale Kompetenz anbelangt und ihre, die Wirkkraft, die sie dadurch auch hat.
Ja. Oh, da könnte ich jetzt schon wieder einsteigen. Die Macht der Verletzlichkeit. Richtig, richtig cool. Ja, machen wir vielleicht mal irgendwann anders zusammen. Wenn wir einen Sekt trinken. Vielleicht in echt oder so.
Ist ja schön.
Tabea, ey, vielen, vielen Dank fürs Öffnen. Danke, dass du dein Wissen, aber auch deine Erfahrungen mit uns allen geteilt hast und so offen erzählt hast. Ich bin inspiriert, schon allein durch den YouTube-Vortrag, aber auch nochmal mehr zu erfahren, worum es da ging. Und sag mal einfach Danke und Prost und schön, dass du da warst.
Gerne. Bis hoffentlich bald in live. Grüße in den Ruhrpott.
Mach's gut. Ja, zurück nach Berlin. Ciao.
Tschüss.